Sehe ich das richtig? Die Maya Müller sitzt schon hier. Die hat doch heute Begrüßungsdienst. Sie sollte sich als Letzte hinsetzen. Es müssen schließlich alle begrüßt werden. Oh, man sollte einfach mehr darauf achten, dass man die richtigen Leute am richtigen Ort einsetzt.
Ah, dieser Platz ist gut. Den nehme ich perfekt. Vor dem Gottesdienst schon so freundlich begrüßt zu werden, ist wirklich schön, obwohl ich zum ersten Mal hier bin.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Und wo soll ich mich jetzt bloß hinsetzen? Nee. Jetzt ist nur noch neben dieser Jugendlichen frei. Oh, der Gottesdienst kann ja wirklich heiter werden.
Oh nein, womit habe ich das verdient? Muss ich da jetzt Hallo sagen oder sogar die Hand geben? Hilfe, was mache ich? Ich schaue einfach aufs Handy und tu so, als ob ich eine Nachricht bekommen habe.
23. 24, 25.
Typisch. Muss das denn sein? Die Jugend von heute. Die kann keine Sekunde auf ihr mobiles Endgerät verzichten.
Die kommt ja nicht mal auf die Idee, mir die Hand zu geben. Naja, das war ja klar. Wenn ich doch nur auf meinem Stammplatz sitzen könnte. Aber da sitzt heute... Hä? Wer ist denn das überhaupt? Was ist denn das für eine?
Das ist ja auch bemerkenswert. Der ältere Herr hat sich ohne zu zögern neben die Junge gesetzt. Alt und jung zusammen.
Immerhin ist heute eine Band am Start. Da wird hoffentlich das ein oder andere brauchbare Lied dabei sein.
Ach du Schreck, heute wieder nur elektronische Musik. Warum singen wir nicht einfach unsere wertvollen alten Choräle?
Nee, jetzt. Schon wieder die gleiche Bandbesetzung? Der Sängerin habe ich doch schon beim letzten Mal gesagt, dass sie viel zu hoch singt. Wieso macht sie nicht einfach Kinderbetreuung?
War ich jetzt bei 24 oder 25? Mensch, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Also, 1, 2, 3, dann kommt die kaputte Lampe. Die tut schon ein paar Wochen nicht mehr. Wie sieht die wohl auswechseln? Naja, aber jetzt weiter. 4, 5, 6.
Diese neue da auf meinem Platz. Furchtbar, was die anhat. Ist das etwa ein angebrachtes Sonntagsoutfit? Nicht aufregen. Erstmal abwarten. Mit einem Gottesdienstbesuch ist man ja noch lange nicht Teil der Gemeinde.
Also, ich fühle mich schon richtig zugehörig. Die Atmosphäre ist wirklich einladend hier. Und dieser Mann da drüben, der wirkt richtig andächtig. Bestimmt ist er in seinen Gedanken schon mitten im Gottesdienst.
16, 17, 18.
Gleich geht's los. Ich bin auf jeden Fall perfekt vorbereitet auf den Gottesdienst. Thema ist, Gemeinde macht den Unterschied. Echt? Der Prediger Joachim Böker, den kenne ich schon vom letzten Mal. Und seinen Kommentar zu meiner Rückmeldung zu seiner Predigt konnte ich gut akzeptieren. Ach, und wie gut, dass ich mich schon vorher im Church-Tool über den heutigen Opferzweck informiert habe und den entsprechenden Betrag schon vorbereitet habe. Ob die Neue da drüben auch an Geld gedacht hat, das wird wohl kaum einen Unterschied machen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam beten wir im Wechsel den 139. Psalm und stehen dazu auf. Herr, du erforschst mich.
Und kennest mich.
Ich sitze oder stehe, so weißt du es.
Du verstehst meine Gedanken von ferne.
Vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung zur Predigt, nachher von dir vor allem. Also, ich habe ein bisschen Angst, aber ich habe echt schon Angst. Gemeinde macht den Unterschied. Manche sagen, Gemeinde, Kirche ist die Hoffnung der Welt. Mal im Ernst, so ein schräger Haufen. Die Hoffnung der Welt, weiß ich nicht genau. Also ich habe da echt so meine Zweifel. Gemeinde macht den Unterschied, lauter so. Und ihr habt euch ja schön verraten, ihr habt kräftig und laut mitgelacht. Das macht man nur dann, wenn man sich darin wiederfindet irgendwie so. Also wenn es sich irgendwie bekannt vorkommt, wenn es euch gar nicht ganz unbekannt wäre, dann hättet ihr nicht so gelacht. Ich glaube, ja. Hey, was ist das mit Gemeinde? Was ist das? Gemeinde macht den Unterschied. Ist das wirklich so? Ist das echt so? Wenn ihr immer wieder in Taufgottesdiensten beim Abendmahl seid, dann gibt es diese schöne Regel, dass man das Glaubensbekenntnis miteinander spricht. In Gottesdiensten. Das kennt ihr bestimmt alle ganz gut und auswendig. Und ich weiß nicht, ob ihr da so bei euch feststellt, dass es vielleicht manchmal eine unterschiedliche Lautstärke gibt in unterschiedlichen Parts des Glaubensbekenntnisses. Zumindest, wenn ihr es ehrlich und aufrecht mitbetet, vielleicht aber rauscht ihr da einfach so durch, weil man es halt so spricht. Bei mir jedenfalls merke ich das, wenn ich es ehrlich bete, wow, nicht jeden Part kann ich gleich laut mitbeten. Erster, zweiter Artikel, relativ easy. Da, also ich glaube an Gott, den Schöpfer, den Allmächtigen und so. Also das kann ich gut mitsprechen. Dann auch der zweite Artikel, wenn Jesus beschrieben wird. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und kann ich gut mitsprechen. Dritter Artikel, und ich glaube an den Heiligen Geist. Und anders als bei den ersten beiden Artikeln wird er jetzt nicht richtig beschrieben, sondern ich glaube an den Heiligen Geist. Wie geht's weiter? So nämlich. Es war schon ziemlich leise. Habt ihr recht damit, dass man da so ein bisschen leise wird. Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Wirklich? Echt jetzt? Ich glaube doch nicht an die Kirche. Guck doch mal diesen schrägen Haufen an. Was das für Leute sind. Ist das so? Bei mir jedenfalls ist das eine ambivalente Geschichte mit Gemeinde und Kirche so. Ich verbinde manche meiner größten Hoffnungen mit Gemeinde, mit Kirche. Und ich verbinde manche meiner größten Enttäuschungen und schmerzhaften Erfahrungen auch mit Gemeinde. Beides ist da, finde ich, ganz stark da. Also ich kenne das. Hey, mit wem sitze ich denn da jetzt gerade in der Gemeinde? So wie hier jetzt so. Das sind ja nicht diejenigen, die ich mir immer ausgesucht hätte, weil sie meinen Humor oder meinen Musikgeschmack oder meinen Filmgeschmack teilen oder weil sie meine Hobbys teilen. Nee, ganz und gar nicht. Manchmal von denen würde ich mir gar nicht so aussuchen. Also sind auch ganz, ja, Fremde mir von der Persönlichkeit da. Ist das wirklich das, womit ich meine beste Zeit verbringen will und wo ich meine Hoffnungen teile? Oder meine schmerzhaftesten Erfahrungen, würde ich sagen, haben oft auch mit Gemeinde zu tun. Wir hatten Gemeindekrise auch bei uns und da geht es dann manchmal Verletzungen und die man so mitzieht. Oder dass man enttäuscht darüber ist, hey, das ist nicht so, wie ich es mir wünsche, dass die Gebrochenen, die am Rand sind, dass die uns die Türe einrennen, weil sie keinen anderen Ort kennen, wo sie jetzt Hilfe brauchen als in der Gemeinde oder in der Kirche. Das ist doch nicht so. Oder wenn wir jetzt auf die Wahl zugehen, dann denke ich mir, meine Güte, ey, wir haben die gleichen blöden, bescheuerten Diskussionen wie überall in dieser Welt. Warum unterscheiden wir uns da nicht? Warum war das bei Corona so, dass wir so ganz, kennt ihr dieses so Abklopfen mit, wo, weiß ich jetzt nicht, wie stehst du, ich will gar nicht groß drüber reden und so, aber man hat so Angst, anderen Menschen zu begegnen, weil das könnte uns ja trennen, weil wir da ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Und da muss man so vorsichtig abklopfen, so habe ich das bei Corona ganz oft erlebt, dass man so Angst hatte in Begegnungen, wie tickt der jetzt, gehe ich in irgendein Fettnäpfchen rein, darf ich da ehrlich reden, wie ich denke? Und ähnlich finde ich es jetzt ein bisschen auch. Jetzt stehen wir vor der Wahl und da gibt es komische Gespräche, finde ich manchmal, oder so, wo Themen groß werden, wo ich denke, hey, ist das die Hoffnung der Welt? Ich finde, Gemeinde kann auch wahnsinnig müde machen. Wahnsinnig müde, kann ständig irgendwas muss man jetzt wieder füllen und so. Und dann wird man ausgepresst wie so eine Zitrone. Ja, hier brauchen wir noch und hier brauchen wir noch und schnell wegducken, sonst spricht mich jemand an. Oder der Pastor will irgendwie wieder Listen füllen. Muss irgendwas wieder, kann richtig müde machen. Ich habe das auch bei nochmal Corona, wo so diese erste Lockdown war. Weiß ich nicht, ob es da auch so, euch so ging. Ich habe das so ein bisschen aufgeatmet. Ich dachte, wow, super. Kein Gottesdienst. Wow, ein paar Wochen einfach schön Kaffee trinken morgens, gemütlich frühstücken und nicht so weghetzen. Und es war so eine richtige Entspannungsphase für mich. Wow, und ich habe erschreckt mich als Pastor, der verantwortlich ist für die Gemeinde. Leider gab es richtig viele bei mir in der Gemeinde, die es genauso empfunden haben. Es ist eigentlich mal auch ganz schön, endlich mal keinen Gottesdienst mehr zu haben. Endlich mal so ein bisschen Entspannung. Und da denke ich mir, wow, wenn wir es alles so empfinden, was verbinden wir denn mit Kirche und Gemeinde? Und ist das irgendwie so ein voll nur zermürbend, anstrengend? Und warum gehen wir da überhaupt hin? Gehen wir da hin, weil wir einen Schein wahren wollen, weil es da so ein unterschwelliger, subversiver, kleiner Druck gibt? Ja, wenn du ein guter Christ bist, dann gehst du schon auch in die Kirche und lässt dich da sehen. Ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen, was ist denn mit dir los? Oder müsste ich irgendwie Gott was sogar beweisen? Dann guck mal, ich bin da, hallo, ich bin mal wieder da. Dass ich irgendwas beweisen müsste? Wow, das würde beides total müde und auszehren. Das würde müde machen. Und manchmal ist die Realität von Gemeinde und Kirche so, dass Gemeinde müde macht und auszehrt und Kräfte zieht. Also ich jedenfalls, ich verbinde manche meiner echten großen Enttäuschungen mit Gemeinde, weil wir irgendwie doch nicht das leben, wozu wir berufen sind, meiner Meinung nach. Jetzt sagen manche, genau das ist der Grund, warum ich mit dem ganzen Laden nichts zu tun haben will. Der englische Schriftsteller Chesterton sagt das zum Beispiel, der sagt, hey, das stärkste Argument gegen die Wahrheit des christlichen Glaubens sind die Christen, ist die Kirche. Das ist das stärkste Argument dagegen, guck sie dir doch nur mal an. Und irgendwie kann ich es ein bisschen nachvollziehen, dass er das so wahrnimmt. Und dann sprechen wir das vielleicht lauthals sogar mit, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Echt jetzt? Echt? Bei Willow Creek wird dieser Satz geprägt, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Echt jetzt? Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Wir haben das übernommen auch als SV Schondorf, weil wir diesen Herzschlag spüren und so sagen, jawohl, wir möchten das gerne. Deswegen ist unser Motto, wir sind Gemeinde für andere und geben der Hoffnung ein Gesicht. Also wir wollen gerne so gerne Hoffnung verkörpern, aber ist es wirklich so? Leben wir das? Warum gehe ich da überhaupt noch hin? Braucht es das noch, Kirche, oder kann das weg? Ich möchte gerne einen Text lesen, so als Überschrift über diese Predigt, wo die ersten Christen Kirche gelebt haben, Gemeinde gelebt haben. Wenn ich Kirche und Gemeinde, das tue ich jetzt so austauschbar vom benutzen, und ich meine weder jetzt die Martinskirche heißt die? Sorry, das war, dass ich das nicht genau wusste. Martinskirche, ich meine auch nicht jetzt speziell die landeskirchliche Gemeinschaft, sondern ich meine diejenigen, die zusammenkommen, egal wo, zusammenkommen und Jesus Christus folgen. Das, ob ich da jetzt Gemeinde, Kirche sage, das ist vielleicht austauschbar, nur nicht verwirren lassen. Und die haben Kirche gelebt, die ersten. Und das lese ich einen ganz bekannten Text aus der Apostelgeschichte 2, wie das damals ausgesehen hat. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Also Gott war da, mächtig gewirkt, es passieren Zeichen und Wunder und Ehrfurcht ist da. Und alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen. Irgendwie konnten die nicht genug kriegen davon. Die kamen ständig zusammen. und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Alles wird zusammen. Alles in einen Topf. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Es soll keiner zu wenig haben. Deswegen verkaufen wir alles, was wir haben. Keiner soll irgendwie weniger haben. Alles wird verkauft und denen gegeben, die bedürftig waren. Und gemeinsam beteten sie täglich im Tempel und trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsame Mahlzeiten ein. Es geht um dich, Gott. Wir möchten dich ehren. Wir möchten dich in den Mittelpunkt rücken. Wir beten dich an. Und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Und es ging deswegen auch fröhlich zu. Die haben gefeiert. Die hatten Freude aneinander. Die haben es genossen. Es ging fröhlich zu. Und nochmal wurde gesagt, großzügig wurde geteilt. Und sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Also nicht, das ist der größte Grund, nicht zu glauben, sondern sie waren bei den Leuten angesehen. Auch nicht viel Feind, viel eher. Je mehr uns der Wind entgegenbläst, desto mehr sind wir bestärkt darin, dass wir auf dem richtigen Weg sind, sondern sie waren beim Volk angesehen. Sie waren beim Volk angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Also, da wollten viel, die waren neugierig. Hey, wir möchten das gerne sehen, was da ist. Das ist so anders als alles, was wir kennen. Und wir möchten da gerne dazu. Wir möchten das gerne wahrnehmen. Und deswegen möchten wir uns in dieser Woche so Gedanken machen. Hey, was ist denn das Geheimnis von Kirche und Gemeinde? Wann erleben wir das als lebendig und lebendig machend? Und was können wir vielleicht davon lernen von diesen ersten Christen? Da ziehen wir uns so ein paar Punkte für jeden Abend mal raus und gucken, was, und möchten intensiver einen Scheinwerfer drauf legen. Und heute so nur so ein kurzer, grober Überblick, so wie so ein Teaser, wo ich ein paar Punkte nenne, warum ich sage, oh, ich habe schon manches an Schwierigkeiten mit Gemeinde erlebt, manches Irritierende, manche Streitereien, und ich gehe trotzdem hin. Und ich werde nicht aufhören, wenn alles normal läuft, werde ich nicht aufhören, bis zu meinem Lebensende dahin zu gehen und da Teil davon zu bleiben. Warum? Warum? Ich möchte ein paar Punkte nennen und wie gesagt, wir vertiefen die dann im Laufe der Abende. Ein paar Punkte, warum ich sage, ich werde da weiterhin hingehen, auf jeden Fall. Zum einen ist es so, das habe ich mir nicht ausgesucht. Es ist halt so, dass Jesus sich das ausgesucht hat, dass er sich hier zeigen will. Sein Haus, sein Leib, seine Gemeinde, das ist sein Ort. Und ich liebe Jesus und ich habe so eine große Sehnsucht nach ihm. Ich möchte gerne näher an sein Herz sein. Ich möchte ihn gerne spüren und erleben. Hey, was ist denn dir wichtig, Jesus? Und wie antwortet er mir dann? Dann sagt er, du willst nah an mich ran, du willst mich kennenlernen. Herzlich willkommen, komm in mein Haus. Komm zu denen, die mit mir unterwegs sind. Oh, nein, ich zeige mich hier am allerliebsten. Ich zeige mich hier bei denen, die zu mir gehören, am allerliebsten. Das hat von Anfang an angefangen damit. Nach der Auferstehung, wo hat er sich zuerst gezeigt? Wo die Jünger verzweifelt und irritiert waren und ganz und gar verängstigt, hat er sich dort gezeigt, wo sie sich getroffen haben. Mitten unter ihnen, unter denen, die Jesus nachgefolgt sind, hat es sich gezeigt in seiner Gemeinde. Da ist er ihnen erschienen. Und der Thomas war nicht dabei und hat gezweifelt und war irritiert von der Begeisterung der anderen. Konnte das alles nicht glauben. So gute Gründe dafür, dass man das nicht glauben kann. Kann ich total verstehen. Aber er hat eine gute Entscheidung getroffen in all seinem Zweifel, der Thomas. Dass er gesagt hat, ich kann das nicht glauben, aber ich gehe trotzdem nicht weg. Und er war bei ihnen und war deswegen vor Ort, als Jesus ein zweites Mal kam. Wieder in diesen Kreis hinein. Dort zeigt sich Jesus, genau da, wo Menschen zusammenkommen, die ihm nachfolgen. Das ist sein Haus. Das ist seine Gruppe, wo er sich am allerliebsten zeigt. Ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte nah an ihm dran sein und deswegen geht halt dummerweise kein Weg dran vorbei, um hier präsent zu sein, wo er sich am liebsten zeigt. Und das hängt mit dem zweiten Grund zusammen, dass ich für meinen Glauben überhaupt nicht die Hand ins Feuer legen würde. Oh, ich habe da mega Zweifel, was meine eigene Treue, was mein Durchhaltevermögen im Glauben, was meine Beständigkeit im Glauben betrifft, habe ich mega, mega Zweifel mir selber gegenüber. Ich kenne mich ja. Und deswegen brauche ich Menschen um mich herum, die mich erinnern an das, woran ich glaube. Die mir das neu zusprechen und sagen, was die Grundlage meines Glaubens ist. Ich brauche Weggefährten. Ohne Weggefährten funktioniert das nicht. Ein guter Fußballer wird nie zum richtig, richtig guten Fußballer, wenn er sich rauslöst aus dem Team. Wenn er kein Training hat und nicht mit anderen spielt und so, dann kann er technisch beschlagen sein, wie er will. Aber er wird kein guter Fußballer werden. Und genauso brauchen du und ich Weggefährten auf unserer Reise mit Jesus. Wir können nicht alleine Christ sein Leben, das, ob uns das passt oder nicht. Ein Fußballer, der toller Fußballer ist, hat vielleicht auch manchmal keine Lust auf seine Mannschaft und geht trotzdem hin, weil er besser werden will. Ich möchte so gerne, dass ich verwandelt werde in das, wie Jesus ist. Das ist mein größtes Lebensziel, dass etwas von der Art Jesu an und durch mich sichtbar wird. Das ist mein großer Wunsch. Und dann sagt Jesus, du willst es echt, dann geh zu denen, die dich prägen und du brauchst diese Weggefährten und genau so wirst du verwandelt in mein Bild. Ohne das geht's nicht. Und dann wenn ich so bleib in diesem Kontext und weiter bleib, geschieht was ganz, ganz Wunderschönes, was ich für mich in Schondorf erlebt habe und was ihr in Steaming erleben könnt, ganz genauso, dass ihr den besten Teil der Geschichte nicht verpasst. Wenn ihr bleibt, verpasst ihr nicht den besten Teil der Geschichte. Gott hat einen Weg, Gott hat was vor in Siemingen. Mit dir, mit der Kirche, mit allen Christen zusammen, mit der Landeskirchengemeinschaft, mit dem ECE. Gott will seine Geschichte hier schreiben und wir verpassen den besten Teil der Geschichte, wenn wir nur auf der Suche sind nach irgendwelchen inspirierenden Gottesdiensten und dort was suchen und dort was suchen und vielleicht ist da noch ein bisschen mehr intellektueller Anspruch, vielleicht ist da noch ein bisschen mehr Inspiration für mich, vielleicht fühlt sich da ein bisschen besser an und so gehe ich irgendwo rum und such mir irgendwas, was mir jetzt irgendwie gut tut, werde nicht Teil davon und verpasst deswegen den besten Teil der Geschichte. Jesus hat mal so eine harte Rede gehalten, als er ein Brotwunder gemacht hat und alle wurden satt. Und danach hat er das übertragen und hat gesagt, was hier eigentlich passiert, ist nur ein Bild für das, was das größte Wunder ist, nämlich, dass ich das Brot des Lebens bin. Und die Leute haben verstanden, was er damit meint, dass nämlich ein echter, großer Absolutheitsanspruch damit verbunden ist und die fanden das zu hart. Die fanden das zu schwierig, haben sich daran gestoßen und die sind alle weggegangen. Diese Rede ist zu hart, haben sie gesagt. Zu hart. Und dann sind so ein paar wenige für den engsten Kreis der Jünger um ihn geblieben. Und Jesus fragt sie, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus sagt, nee, wir gehen nicht, du hast Worte des ewigen Lebens. Stellt euch mal vor, was wäre passiert, wenn sie gegangen wären. Die hätten den besten Teil der Geschichte verpasst. Sie hätten verpasst, wie Jesus liebevoll mit der Frau am Jakobsbrunnen umgeht. Sie hätten verpasst, wie Jesus den Tote auferweckt, Blinde sehend macht. Sie hätten verpasst, wie Jesus mit den Gebrochenen umgeht. Sie hätten verpasst, wie Jesus auf die Knie geht und ihnen die Füße wäscht. Sie hätten verpasst, wahrzunehmen, dass Jesus für sie stirbt. Sie hätten verpasst, dass er aufersteht und lebt. Sie hätten verpasst, wie Jesus ihnen den Heiligen Geist gibt und Kraft gibt, um seine Gemeinde zu gründen und eine weltweite Bewegung in Gang zu setzen. All das, die besten Teile der Geschichte, hätten sie verpasst, wenn sie gegangen wären, weil es ihnen zu hart wurde. Und ihr seid Teil von eurer Geschichte in eurer Gemeinde. Und ihr verpasst den besten Teil der Geschichte, wenn ihr nur mal so reingeht und guckt, wie passt es jetzt gerade für mich. Sondern wir sind Teil davon und wir schreiben gemeinsam Geschichte und Gott macht was und ihr könnt zurückgucken, was schon war. Und da passiert noch einiges. Und Gott hat euch geadelt, gewürdigt, davon Teil zu sein. Das ist ein riesengroß, viel größer als irgendwie auf der Suche zu sein nach inspirierenden Gottesdiensten. Ich möchte den besten Teil der Geschichte nicht verpassen. In unserer Gemeindekrise damals, da war in mir ganz viel, ich möchte gehen jetzt. Ich möchte flüchten, das ist mir zu anstrengend. Und vielleicht bin ich auch der Grund, dass es irgendwie nicht war. Und vielleicht gibt es Situationen, wo das auch mal dran ist. Ich für meinen Teil, ich bin so happy, dass ich geblieben bin und dass ich jetzt entdecke, hey, der beste Teil der Geschichte kam noch und wir haben uns da... Es ist gewachsen und da kommen Menschen dazu, die Heilung und Erneuerung finden. Und ich kann Teil davon sein. Wie schön ist das denn? Jesus, danke, dass ich nicht gegangen bin. Danke. Und das hängt mit einem nächsten Grund zusammen, dass ich glaube, dass Gott etwas zeigen will in dieser Welt, wie Gottes neue Welt funktioniert. Dass er einen Trailer bieten will für diese gebrochene Welt, die nach Hoffnung und Heilung schreit. Und er will etwas sichtbar machen von dem, hey, da gibt es eine andere Welt. Eine Welt, in der nicht Geld regiert, und das ein großer Götze ist und angebetet wird in der Welt, wo nicht Prestige und Ansehen das Maß der Dinge ist, in einer Welt, wo man sich mit Würde behandelt, Frauen und Männer sich mit Würde behandeln und nicht als Besitz ergreifen, in einer Welt, wo Güte und Freundlichkeit an der Tagesordnung sind. Diese Welt gibt es und ich möchte das zeigen. Einer gebrochenen, kaputten, sündigen Welt möchte ich etwas zeigen von dieser neuen Welt. Und dazu benutze ich euch. Ich möchte diesen Trailer zeigen in dieser Welt. Und das ist, ey, ich möchte gern Teil davon sein, dass Gott etwas sichtbar machen will von seiner neuen Welt, mitten in dieser Welt. Und er sagt, genau deswegen gibt es euch als Kirche, als Gemeinde. Genau das ist der Grund, warum es euch gibt. Aus diesem einen Grund. Wie mich der Vater sandte, so sende ich jetzt euch, damit ihr etwas von meiner Art, von meiner neuen Welt, mitten in einer gebrochenen Welt demonstriert, sichtbar macht, einen kleinen Trailer liefert, wo nicht mehr Geiz, Habgier und Stolz und Missbrauch und Ausgrenzung an der Tagesordnung sind, sondern Dinge wie Freude, Freundlichkeit, Friede, Geduld, Güte, Treue. Ich wünsche mir, dass meine neue Welt sichtbar wird in dieser Welt und deswegen, das geht nur durch Gemeinde, durch Kirche. Dafür ist sie gesandt, dafür geht sie. Ich möchte Teil davon sein. Ich möchte Teil davon sein, dass etwas, was ewig Bestand hat, ewig Wert hat, in dieser Welt aufleuchtet und sichtbar wird. Und deswegen löse ich mich da nicht raus und deswegen bleibe ich bis am Ende meiner Tage Teil davon. Und ich gehe da nicht weg. Ich möchte Teil von dieser Geschichte sein. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich einer bin, der Heilung braucht. Ich brauche Heilung für meine Seele. Und Kirche ist das Krankenhaus für Sünder, für Menschen, die Heilung brauchen. Wie in einer echten Notaufnahme sitzt man manchmal unbequem und gibt schlechten Kaffee. Und trotzdem ist das der Ort, wo Heilung halt da ist. Deswegen gehe ich dahin. Ich hab vor Jahren mal über diese barmherzige Samariter-Geschichte nachgedacht und ich glaube, ich habe auch hier mal darüber gepredigt, wo das mir wie Schuppen von den Augen fiel, was da eigentlich dahinter steckt. So. Und wo für mich ganz viel mit dem Wesen von Kirche da drin steckt, in dieser Geschichte, so, wo ich immer das gelesen habe, barmherzige Samariter, boah, das ist so mega anstrengend, da muss man wirklich immer wieder, wer am Rand liegt, den geht da hin und so, bis ich gemerkt habe, hey, warte mal, das ist aus meiner Sicht ja nicht zuerst eine Lebensbeschreibung, wie du dein Leben zu leben hast. So wie ein Straßenatlas, wie eine Bedienungsanleitung, wo muss ich abbiegen? Darf ja nicht rechts und links falsch abbiegen? Ich guck mal rein, wie ich so. Nein, dieses Buch ist zuallererst, dass mir Gott zeigen will, wie er tickt, wie er denkt, was sein Herz bricht und wie er ist. Und wie er in die Geschichte geht mit seinem Volk und mit seinen Leuten, er will mir Gott zeigen. So das, ich will dir zeigen, wie ich bin. Deswegen gibt es dieses Buch und deswegen sagt Jesus, lies da drin und du entdeckst allererst mich darin, in all dem. Du kannst mich kennenlernen durch dieses lebendige Buch. Deswegen lese ich das und deswegen habe ich dann diese Geschichte eben neu gelesen und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, da liegt ja einer wie tot und wird bald sterben. In der Hitze und ihm verblutet werden, da misshandelt und nackt liegt er da. Wie Paulus über mich sagt, tot in Sünde, so liegt er da. Und wenn einer so entblößt, nackt, entwürdigt da liegt und keine Kraft mehr hat, dann können noch so viele Prinzipien und Regeln vorbeilaufen. Da laufen ja Leviten, Priester vorbei, die stehen dafür, für Regeln, fürs Gesetz. Halte dich daran und du wirst leben. Da können noch so viele da vorbeilaufen, die mir sagen, halte dich an folgende Prinzipien und dann kannst du schon wieder aufstehen. Dann funktioniert es wieder mit dir. 7 Wege zum glücklichen Ehe und was weiß ich was alles. Oder die kommen eben mit den alttestamentlichen Geboten und die machen alle so einen weiten Bogen. Mit Prinzipien, Regeln, Geboten kann keiner aufstehen, der da misshandelt am Boden liegt. Deswegen machen die so einen weiten Bogen drum. Bis dann einer kommt, der verachtet war als Samaritaner. Wie heißt es nochmal in Jesaja 53? Er war der aller verachtetste. Er war der Allerverachtetste. Und dieser Verachtete, der kommt, lässt sich unterbrechen, geht von seinem Esel runter, beugt sich runter, verbindet die Wunden und gibt, was nochmal? Wein und Öl. Wein und Öl. Jesus, du bist der, der Wein und Öl gibt, Wein, sein Blut, Öl, seinen Geist, der neues Leben schafft. Und der Wunden verbindet und Wunden pflegt und er nimmt ihn mit, legt ihn auf den Esel und geht in das Wirtshaus. Das ist ein verruchter, dreckiger, dunkler Ort, da wurde er gehurt und alles Mögliche in so einem Haus. Und da bringt er ihn hin, also es ist kein besonders schöner Ort, wo alles toll und glänzend ist. Aber er kommt hin und bringt den Verwundeten, der Hilfe braucht, hin. Ich habe ihn erst versorgt und jetzt bitte, gebe ich euch, was ihr braucht, damit ihr weiter versorgen könnt. Ich gebe euch und er zahlt und er gibt, was die brauchen, damit sie versorgen können. Und sagt dann, wenn ich wiederkomme, Jesus, du, wenn du wiederkommst, dann zahle ich den Rest. Dann zahle ich euch alles noch zurück. Ich glaube daran, dass Jesus mich da hingebracht hat, dass Jesus alles gegeben hat, sich unterbrochen hat lassen, mir sein Sterben und sein Geist gegeben hat, meine Wunden verbunden hat und mich gebracht hat in dieses Wirtshaus, was die Kirche ist. Ich war einer von diesen Verwundeten und jetzt bin ich da in diesem Wirtshaus. Und jetzt bringt Jesus immer wieder neu Verwundete daher. Und unsere Aufgabe ist es, die Verwundeten zu verbinden und zu pflegen. Und Jesus gibt uns das, was wir dafür brauchen. Dieses Wirtshaus ist aus meiner Sicht die Kirche, die Gemeinde. Und wir warten, bis er wiederkommt. Und alles zahlt, was da noch übrig ist. Und alles aufhebt. Wir warten darauf, dass er wiederkommt. Wir sind Teil von diesem Heilungsprogramm, was Gott in diese Welt hineingegeben hat. Warum er gekommen ist? Ich bin gekommen, um Heilung zu geben. Das ist es. Und wir sind Teil davon. Und deswegen, mein letztes, ist die Kirche für mich, deswegen gehe ich nicht weg, weil die Kirche der Ort ist und der einzige Ort, oder die Gemeinde der einzige Ort ist, wo ich echte Gnade bekomme. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal, das kriege ich in dieser Welt nirgends. Keine Religion, nicht in der Welt, nicht in der Businesswelt, nirgends kriege ich das, dass mir einer sagt, genug. Dass mir das wirklich einer sagen kann, zutiefst, dass es meine Seele trifft und dass es wirklich verändernde Kraft hat. Genug, Joe. Du bist genug. Ich bin genug für dich. Ich bin dir radikal gut in allem. Diesen Ort gibt es nur einmal. Und das ist in seinem Haus. Und meine Seele braucht das so sehr. Und ich möchte es anderen zusprechen und ich brauche, dass andere mir das zusprechen, was ich mir nicht selber geben kann. Im Abendmahl, in Gesprächen, im Miteinander. Das, was ich mir nicht selber geben kann, dass es gut ist, dass es genug ist, das muss mir ein anderer zusprechen. Es hat so viel Kraft, wenn mir ein anderer das zuspricht. Dir sind deine Sünden vergeben. Gott ist dir gut. Die Kirche ist der barmherzigste Ort der ganzen Welt sein. Nirgends von niemandem sollten wir uns an Barmherzigkeit übertrumpfen lassen, weil der Barmherzige selber hier wohnt. Deswegen gehe ich da nicht weg, weil es der Ort ist von Gnade. Der Ort von Gnade. Ich glaube an die Kirche. Ich spreche es weiterhin mit, manchmal ein bisschen leiser. Und manchmal traue ich wieder lauter mitzusprechen. So. Ich glaube an die Kirche und ich gehe nicht weg. Warum? Weil Jesus sich hier zeigt, weil es sein Ort ist. Weil ich Weggefährten brauche, weil ich die Geschichte zu Ende miterleben will, weil ich einen Ort von Gnade brauche, weil ich Teil von diesem Wirtshaus ist, was eine gute Botschaft für die Welt ist und etwas von Gottes neue Welt sichtbar wird. Und letztlich einfach, Jesus sagt, das ist meine Braut. Ich liebe sie so sehr. Mit all den Runzeln, Macken, mit dem Fettansatz, mit dem Mundgeruch, mit all dem Schrägen, was sie mitbringen, habt ihr euch gerade gesehen. Sind es die, die ich liebe von ganzem Herzen. Das ist meine Braut. Und weil er sie liebt, will ich sie auch lieben. Und will ich das in ihr sehen, in der Gemeinde sehen, was er schon sieht. Seine vollkommene Braut, die er ohne Runzeln und ohne Makeln heilig gemacht hat. Ich möchte sie gern sehen in dieser Weise. Und ich möchte dann da sein, wenn er kommt und Hochzeit gefeiert wird mit seiner Braut. Dann will ich vor Ort sein. Ich möchte gern beten. Jesus, du bist der Herr der Gemeinde und du bist der Bräutigam, der liebt und sich hingegeben hat bis ans Äußerste. Und wir sind deine Braut und wir möchten gern Teil davon sein. Wir möchten uns nicht rauslösen. Wir möchten gerne entdecken, wie du dich zeigst hier mitten unter uns. Jesus, bitte verwandle uns in dein Bild. Immer mehr. Und schenk, dass das durch uns als Kirche, als Gemeinde, etwas sichtbar wird von deiner neuen Welt, von deiner Art, von deinem Wesen durch uns. Halt uns nah bei dir und deswegen halt uns nah bei deiner Gemeinde. Amen.